Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
Anna Peinelt
und Christian Thiel.
Herzlich willkommen bei Die Sache mit der Liebe. Ich bin Fanny, ich bin Psychologin und arbeite bei Business Insider für den Podcast Nevermind, Psychologie in 15 Minuten.
Fanny, schön, dass du da bist. Meine Güte,
herzlich
wir haben einen
willkommen.
Gemeinsamen Podcast mit Nevermind vom Business Insider. Das ist schön.
Ich freue mich.
Hey, jetzt aber Fanny, 15 Minuten, wir haben das Thema John Gottman, da brauchen wir 50 Minuten, oder?
Eigentlich schon. John Gottman gibt auf jeden Fall viel Stoff für ganz viele tolle Geschichten und Anekdoten. Aber wir werden das schaffen. Nicht in 15 Minuten, vielleicht aber in einer halben Stunde. Das machen wir in Ausnahmefällen auch. Und ich glaube, für euch passt das für die Sache mit der Liebe auch ganz gut.
Ja. Wir beeilen uns in dieser erstmaligen Konstellation zu dritt über Computer, zwei Studios, eins in Sizilien. Das wird spannend.
Das erste Thema, auf das wir uns geeinigt haben, war das Thema der ewigen Probleme. Und das ist sicherlich ein Thema, das den meisten Menschen überhaupt nicht klar ist. Was sind ewige Probleme nach John Gottman?
Also ewige Probleme sind, ja, John Gottman würde sagen, die Mehrzahl aller Probleme. John Gottman, für die, die ihn nicht kennen, ist so ein bisschen, also für mich ist er der Beziehungspapst oder ich habe ihn auch manchmal genannt, den rechnenden Romantiker. John Gottman ist Psychologe, hat aber angefangen, Mathematik zu studieren und fand dann aber die Psychologiebücher seines Mitbewohners spannender. Das hat er mir mal erzählt in einem Interview und hat dann Psychologie studiert, aber die Liebe zur Mathematik nie verloren und deswegen hat er alles gerne beziffert. Und er sagt, dass 69% aller Probleme in Beziehungen solche sind, die sich eigentlich nicht lösen lassen, also die immer wiederkehren und mit denen man sich im Grunde vom Anfang an der Beziehung beschäftigt.
Wow, spannend.
Vielleicht kann ich ja kurz mal erklären, wie der auf 69% kommt. John Gottman, wie gesagt, der ist ja Mathematiker. Also, der lädt die Paare ins Studio ein, dann müssen die sich unterhalten. Dann wird die Länge der Gesprächsdauer gemessen und wie lange reden die über Probleme, die sich gar nicht lösen lassen? 69%. Also so einfach ist es bei ihm. Nun müssen wir vielleicht erklären, was so ein ewiges Problem sein könnte. Und ich habe mir als Beispiel das ausgedacht, was sicherlich den meisten geläufig ist. Also Ordnungsprobleme zum Beispiel sind im Prinzip unlösbar. Also wenn einer, nur mal angenommen, einer in einer Partnerschaft ein völliger Chaot ist, ein anderer oder eine andere ist sehr strukturiert oder gar pedantisch, dann ist das nicht änderbar. Das gehört zum Charakter des Menschen. Er kann sein Verhalten geringfügig modifizieren, ja, aber er kann es nicht grundlegend ändern. Also wenn ein Paar wird und hat diese Konstellation, würde John Gottman sagen, also hört auf zu diskutieren darüber, dass ihr unterschiedlich seid, sondern sucht eine Lösung dafür, wie ihr trotz des Unterschiedes glücklich werdet miteinander.
Genau.
Das wäre jetzt so eine Kurzform, die Schilderung. Ich könnte jetzt noch schildern, wie John Gottman das, ich war ja bei ihm in der und seiner Frau Julie Schwarz-Gottman in der Paartherapie-Ausbildung und könnte ich noch schildern, wie sie das schildert. Ja, und dann sagt sie halt, naja, mein Mann ist ein bisschen chaotisch. Und ich hab's gerne ordentlich, sagt sie dann. Und die Lösung, die die beiden haben, geht so, damit wir jetzt wirklich alle verstehen, was das heißt, eine Lösung zu finden für ein ewiges Problem. Also, sobald es in dem Haus der beiden zu chaotisch ist, nach dem Gefühl von Julie Schwarz-Gottman, stellt sich Julie Schwarz-Gottman ins Wohnzimmer, reißt die Arme in die Höhe und schreit, "Aah!" Und in dem Moment beginnen beide aufzuräumen. Ja, und von dem Augenblick an, wo sie aufgeräumt haben, beginnt alles wieder chaotischer zu werden, so wie er das mag, bis zu dem Augenblick, wo sie wieder die Arme nach oben reißt, ja, und wieder aufgeräumt wird. So, und in diesem Rhythmus leben die beiden, weil sie tatsächlich an diesem Punkt Ordnung oder nicht oder Chaos extrem unterschiedlich sind. Und das ist die Lösung für ein ewiges Problem. Also nicht er sagt, ach sag mal, du werd doch mal endlich lockerer. Ja. Und sie sagt immer, also du mit deinem Chaos, du treibst mich ja in den Wahnsinn. Sie ersparen sich diese Sätze, weil es führt zu gar nichts. Jedenfalls nicht dazu, dass man ein Paar bleibt. Und stattdessen suchen sie eine Lösung, die für beide dazu führt, dass sie in der Beziehung sich ganz wohl fühlen, auch ernst genommen fühlen in ihren Bedürfnissen. Das ist, glaube ich, der Kern.
Das glaube ich auch. Genau. Das Wichtigste. Ja, man muss ja auch immer sich überlegen, es treffen ja so in Beziehungen zwei grundlegend verschiedene Menschen aufeinander. Selbst wenn sie ganz viele gemeinsame Werte, gemeinsame Lebensvorstellungen haben, sind sie immer noch sehr unterschiedlich. Und wir müssen einfach schauen, auch dieses Saying, choose your fight. Ne? Also ich denke, theoretisch wäre es schon möglich, wenn das jetzt Julies absolute Kernbedingung wäre für eine Beziehung, dass ihr Mann ordentlich ist, ja, und ansonsten passt alles perfekt und sie würde sogar so weit gehen zu sagen, nee, ich kann mit dir nicht leben, dass es vermutlich für John Gottman möglich wäre, sich selbst ein anderes Verhalten anzutrainieren, früher die Fühler auszuführen, zu merken, okay, so möchte Julie das haben, also passe ich mich dahingehend stärker an. Aber das sollte man, finde ich, wirklich nur tun, wenn das Dinge sind, wo man sagt, nee, also wenn ich das jetzt hoch eskalieren würde, dann wäre ich bereit, mich zu trennen, weil das so, so wichtig für mich ist.
Ja.
Wie seht ihr das?
Genauso. Ich finde, du hast das ganz schön beschrieben. Man muss natürlich schauen, welche Konflikte man wirklich austragen will, also welche so tief reingehen in entweder mein Grundbedürfnis nach bestimmten Dingen. Bei der Julie ist es ja so, dass sie sagt, wenn es zu unordentlich wird, dann funktioniert mein Kopf nicht mehr. So haben sie das beschrieben. Und die beiden haben ja auch eine schöne Methode dafür gewählt. Also sie haben gesagt, man kann sich als Paar einfach vor den Zettel setzen, man malt sich einen Kreis auf und schreibt da rein, jeder für sich, Aspekte, die wirklich kriegsentscheidend sind, also im Sinne der Beziehung, dass man sagt, bei der Julie ist es tatsächlich zum Beispiel die Ordnung. Sie sagt, wenn es ein bestimmtes Level an Chaos gibt in diesem Haushalt, dann funktioniert mein Kopf nicht mehr. Und dann macht man einen weiteren Kreis außenrum und in dem klärt man das Wann, das Wie, also in dem Fall, wie spricht sie das an, wann spricht sie das an und wie signalisiert sie, das ist dieses schöne mit den Händen nach oben, dass jetzt echt der Punkt erreicht ist, wo sie nicht mehr kann. Und spätestens da muss das Gegenüber, der Partner, dann reagieren und das funktioniert ganz gut.
Ja.
Ich breche nochmal eine Lanze dafür, dass ewige Probleme möglicherweise wirklich unlösbar sind. Denn sie kommen aus der Tiefe des Charakters von Menschen. Und ob ich nun mehr oder weniger Ordnung haben möchte, das hat eine lange, lange Vorgeschichte, weit in die Kindheit hinein, in das Elternhaus hinein. Und das einfach so zu ändern, ist wirklich schwierig. Deshalb finde ich diese Kreisannahme, ja, also in die Mitte schreiben wir das, was wir uns wünschen und da drum dann eben, naja, wann kriege ich meinen Wunsch eben erfüllt? Viel besser. Ich würde auch noch einen Einwand machen, den ich ganz wichtig finde. Wenn wir die Konstellation wählen, du bist so, wie du bist, falsch, dann wird sich unser Gegenüber in seinem Verhalten nicht ändern. Ja, du bist falsch, so wie du bist, kommt immer schlecht an und wird dazu führen, dass er sich verhärtet. Wenn es keinen Konflikt gibt, also keinen du bist falsch Konflikt gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Menschen im Laufe der Jahre sich ähnlicher werden, ganz nah an 100%, also mindestens 99,9 würde ich sagen. Das heißt, einer wird sich beim anderen etwas abschauen, etwas ordentlicher werden, er wird ihm ähnlicher werden. Und der Ordentliche wird vielleicht im Laufe der Zeit etwas liberaler und etwas mehr Unordnung akzeptieren können als zuvor. Das ist die übliche Entwicklung bei Paaren. Also wenn ein Thema kein Konfliktthema ist, über das sich richtig behakt wird, dann werden sich Paare, also das sieht man ja bei Paaren, die 30, 40 Jahre zusammen sind, die werden sich einfach immer ähnlicher. Und das ist nicht zu verhindern, dass wir im Laufe der Zeit uns ähnlicher werden. Es sei denn, wir signalisieren dem anderen, so wie du bist, bist du falsch. Ja, dann verhindern wir das ähnlicher werden. Das ist nochmal ein Argument, möglichst vorsichtig zu argumentieren, wenn es tatsächlich um etwas geht, was ein ewiges Problem ist und nicht etwas, was leicht verhandelbar ist. Fahren wir dieses Jahr dorthin in Urlaub oder dorthin? Das ist bei manchen Paaren eine ganz leichte Frage und bei anderen ist es ein ewiges Problem, weil einer hat ganz klare Vorstellungen, der andere ganz klare und die sind ganz anders.
Mhm. Womit wir ja eigentlich schon mittendrin sind bei der Frage, wie redet man denn darüber? Ne? Also bis man bei diesen beiden Kreisen beispielsweise ankommt oder bei einem Verständnis davon, wie gehen wir jetzt um mit diesem einen Konflikt? Es geht ja sehr bewusst dann oft nicht um Lösung, sondern um Konfliktmanagement tatsächlich. Da hast du jetzt schon was angesprochen, nämlich wie man es nicht machen sollte. Auch das haben sich ja die Gottmans angeschaut. Und das ist ganz spannend. Du hattest schon dieses Labor erwähnt. An der Indiana University haben die damals angefangen, noch mit dem Kollegen von John Gottman, und haben eben Paare, unfassbar viele Paare, es geht in die Tausende, dabei beobachtet, wie sie miteinander reden und wie sie miteinander streiten. Und da kommt ja diese berühmte 5-zu-1-Regel her. Und die 5-zu-1-Regel besagt, dass Paare, die in diesen Experimenten als die Masters of Love, so hatte sie bezeichnet, also sehr, sehr gute Konfliktpersonen oder Konfliktpaare herausgegangen sind, dass die im Konflikt, also während sie sich streiten, 5 positive Interaktionen, oder er hat es in Zeiteinheiten gemessen, aber sozusagen 5-mal so häufig gibt es positive Signale vom Partner, sowas wie Bestätigung, Verständnis, eine Nachfrage, die auf Verständnis gerichtet ist, genau, gegenüber einem negativen oder neutralen Kommentar.
Ich versuche es jetzt mal ein bisschen wissenschaftlich noch auseinanderzunehmen. Was er da macht, ist ja, dass er nicht eine Meinung über die Liebe äußert oder irgendeine Meinungsumfrage macht, sondern das Stilmittel oder das Mittel der Wahl ist teilnehmende Beobachtung, würde man jetzt dazu sagen, ne, wissenschaftlich gesprochen. Mhm. Und aber er nimmt nicht teil, sondern die Videokamera und die Detektoren, die messen, ob jemand unruhig auf dem Stuhl hin und her ruckelt, nehmen auch teil. Und also es wird eine Menge gemessen, auch glaube Blutdruck, solche Fragen hat er alle ausgewertet, um zu sehen, was da passiert. Das macht das Besondere dieser Forschung aus, dass wir hier nicht über etwas reden, wo irgendjemand sich mal hingesetzt hat und hat gesagt, naja, wir fragen mal 1000 Leute, warum seid ihr auseinandergegangen, und dann wissen wir, warum Menschen auseinandergehen. Das ist absurd. Menschen wissen nicht, warum sie auseinandergehen. Das Ergebnis ist ja immer das Gleiche. Die Männer sagen, es gab zu wenig Sex. Die Frauen sagen, es gab zu wenig Gespräche. Jetzt ganz platt gesprochen, ja. 80-90% sagen das. Aber warum es weniger Sex und weniger Gespräche gab, das enthüllt sich dann ja nicht. Und John Gottman ist eben den Weg gegangen, er hat gesagt, okay, beobachten wir doch mal die Paare bei dem, was sie tun, real. Und dann kommt vielleicht heraus, was funktioniert in Beziehung, was nicht. Und dann haben wir die einerseits die Masters, ja, die machen es gut. Und dann hat er den Gegenbegriff, die Desasters. Das soll sich halt reimen, ja. Die Desasters, das funktioniert bei denen nicht ganz so gut. Ja, und daher kommt diese sehr bekannt gewordene Regel mit dem 5-zu-1. Ich weiß nicht, welches Paar ernsthaft im Konfliktfall 5 positive Bemerkungen auf eine kritische macht.
Das ist schwer vorstellbar, ne? Ja.
Ja, es ist schwer vorstellbar, und gleichzeitig hast du es ja schon so schön, schöne Beispiele genannt, Fanny, dass man, es gibt Dinge, also ich zum Beispiel, mein Mann und ich, wir haben uns antrainiert im Streit, trotzdem, auch wenn es richtig heiß hergeht, zu sagen, ich liebe dich. Zwischendrin, ja, das kostet natürlich sehr viel Überwindung, aber eigentlich zu wissen, wir machen das für die Partnerschaft, und es ist hier kein, wer gewinnt, kein Ego-Battle, sondern wenn wir streiten, verliert eigentlich immer die Partnerschaft. Und das ist ja das Tolle an Gottman, dass er nicht nur sagt, dann und dann funktioniert's, dann und dann funktioniert's nicht, und auch das sind festgegebene Dinge, sondern dass er sagt, das und das kann man konkret tun, und das können wir alle in unsere Beziehungen, unser Konfliktverhalten mit reinnehmen. Und eben, das könnte einfach nur sowas sein wie, du sagst tralala, den anderen nochmal das Gefühl zu geben, ich höre dich. Also wir müssen ja nicht sofort sagen, ach Christian, jetzt hast du mich beleidigt und du siehst aber heute so gut aus. Ja, das ist natürlich hohe Kunst. Aber einfach mal das, was wir eigentlich uns vom anderen wünschen, und das ist ja, zeigt ja auch dieses Kreisbeispiel so schön, dass wir selbst in die Eigenmacht gehen, in die Selbstverantwortung und sagen, hey, guck mal, ich hab also eine wirksame Möglichkeit auszudrücken, es ist mir gerade zu viel, und du zeigst mir aber auch, indem wir dann entsprechend darauf handeln, dass ich gehört bin. Und wenn wir alleine schon die Dinge, wie wir sie ansprechen, miteinander diskutieren und streiten, wenn wir da nicht persönlich werden, sondern einfach bei uns bleiben und sagen, hier, das und das brauche ich, klar, dann würde man sagen, das ist jetzt vielleicht gar nicht mehr so ein richtiger Streit, aber es ist immerhin noch eine Auseinandersetzung. Und der andere bestärkt uns dahin, dass er sagt, ich sehe dich, ich höre dich oder was können wir denn dann jetzt tun? Immer wieder die Ausfahrt, wir sind auf dieser Streitautobahn und wir versuchen immer wieder eine Ausfahrt zu nehmen. Und je mehr Angebote wir beide machen, das runterzufahren, damit die Beziehung gewinnt, umso mehr Pluspunkte sammeln wir dann in diesem Spiel. Und das muss, denke ich, nicht immer ein großes Lob an den anderen sein, wenn man total überhitzt ist, sondern einfach selbst ja eine Art zu kommunizieren, wie man sie sich vom anderen wünschen würde, gesehen und verstanden zu werden.
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist dieser Punkt, Anna, den du gerade genannt hast, nämlich den anderen verstehen zu wollen. John Gottman hat dafür ein ganz tolles Beispiel aus einer Interaktion mit einem Paar, was er hatte. Da war der Mann Anwalt und die Frau hat in dem Streitgespräch mit ihm gesagt, sehr wütend, sie hat gesagt, du machst mich manchmal wahnsinnig mit deiner Art, wenn wir uns streiten. Du machst mich so wütend. Und sie konnte aber nicht sagen, was genau. Und anstatt zurückzuschießen, weil er sich angegriffen gefühlt hat, was ja eine normale Reaktion auch gewesen wäre, hat er das nicht gemacht, der Anwalt, sondern er hat gesagt, was genau ist es denn an mir? Ist es, wie ich stehe? Ist es, wie ich was sage?
Super.
Und dann sagte sie, ja genau, du sagst dann was und das klingt so wie, der König hat gesprochen. Und dann sagte der Anwalt, ja, das kann sein, weil natürlich ist das mein Job. Im Job muss ich so auftreten, aber ich kann verstehen, dass das in unserem Setting, wenn wir streiten, natürlich ganz blöd ankommt. Und ich finde, das zeigt das ganz schön. Also er hat wirklich versucht zu verstehen, was genau ist die Schwierigkeit und warum mache ich meine arme Frau so wütend? Das will ich ja gar nicht. Ja, das finde ich ein ganz schönes
Beispiel. Also die Haltung,
Beispiel.
Die Sprechhaltung. Mhm.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben, ganz dick Fragen stellen. Ich finde, das ist so wichtig, anstatt sofort zu reagieren, den anderen verstehen wollen und sagen, was meinst du denn damit? Und das nicht in so einem, was meinst du denn damit? In so einem vorwurfsvollen Ton, sondern wirklich einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, lass uns mal wirklich hier auch zu einem Punkt kommen am Ende dieser Diskussion und eine Lösung finden. Und mein Anteil dafür ist, es zu verstehen und das zu untersuchen, wie so ein Sherlock Holmes, ganz ohne Vorwurf, also ohne vorwurfsvoll das zu machen. Und das super, dass du es jetzt schon gesagt hast, Fanny. Ja, so Fragen ist ein Schlüssel, absolut.
Ich fand das Wort mit der Streitautobahn so toll von dir, Anna. Also wenn die Paare streiten, dann gibt es noch einen anderen Begriff dafür, nicht nur Autobahn, sondern manchmal sage ich auch den Schallplattenstreit. Das heißt, die führen Streite, die haben sie Wort für Wort schon dutzende Male geführt und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und um Paare da rauszubringen, gibt es noch eine Möglichkeit. Das ist ein ganz wichtiger Teil von Beratung, dass Paare kommen und streiten sich so viel und dann sage ich immer, wissen Sie was, Sie machen müssen? Sie müssen einen Satz sagen, zu dem der andere Ja sagen kann. Weil der Streit besteht ja aus Nein. Nein, das ist anders. Nein, das ist anders. Nein, nein, nein. Sagen Sie doch mal einen Satz, zu dem der andere Ja sagen kann. Dann sind die immer ganz irritiert. Was kann das denn sein? Ich sage, naja, Sie können ja zum Beispiel sagen, oh, jetzt streiten wir uns aber ganz schön heftig. Dann sagt der andere, ja, das stimmt. Das wollten wir doch eigentlich nicht mehr. Dann sagt der andere, ja, das stimmt, das wollten wir nicht mehr. Jetzt ist es aber passiert. Also wir müssen aussteigen aus diesem Nein, 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 Nein und müssen zu einer Variante kommen, bei der wir wissen, der andere kann zustimmen. Und manchmal rate ich dem Paaren sogar, ich sage, schreiben Sie sich das auf. Ja, Sie einigen sich vor dem Streit schon, mit welchen möglichen Sätzen von ihm oder von ihr Sie aus dem Streit aussteigen können, den beenden können. Und dazu ist vielleicht nur ganz gut, oh, wir müssen doch jetzt noch dringend noch eine dritte wissenschaftliche Erkenntnis von John Gottman anbringen, nämlich ab welchem Punkt sollte man einen Streit beenden? Wenn der Puls über 95 steigt, weil dann der Verstand nur noch ungenügend mit Sauerstoff versorgt wird vom Körper. Wir sind dann nicht mehr in der Lage, allzu rational zu agieren. Wir werden dann immer heftiger und immer ungehaltener und dann kommen auch diese wütenden Äußerungen, bei denen beschimpft wird, beleidigt wird. Das ist ganz wichtig. Also aussteigen geht, ja, aber darüber, dass einer oder beide sogar sich Mühe geben zu sagen, okay, Moment mal, was für einen Satz kann ich denn jetzt sagen, bei dem der andere jetzt zustimmen könnte, damit wir wieder aus dieser Spirale raus sind, das Nein, 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 du bist falsch, du bist falsch, du bist falsch.
Ganz wichtiger Punkt, finde ich, den du gerade erwähnt hast, also auch zu wissen, wann brauchen wir zumindest eine Pause in dieser Diskussion. Und das ist auch interessant, weil da sagt John Gottman, es gibt unterschiedliche Punkte, an denen Menschen da sind. Beispielsweise ist ja eine sehr typische Verhaltensweise, die jeder schon mal gesehen hat beim Streit, dass der andere sich so zurücklehnt, die Arme verschränkt, nach unten guckt und gar nichts mehr sagt. Ne, Mauern. Stonewalling hat Gottman das genannt. Und das, auch wenn es so aussieht wie absolutes Desinteresse und den anderen oft noch wütender macht, aber Gottman sagt, das ist ein Zeichen, dass der andere massiv unter Stress steht und eben physiologisch tobt da so viel in seinem Körper oder in ihrem Körper, dass er oder sie nicht mehr zuhören kann, nicht mehr richtig reagieren kann, außer aus einer ganz starken Emotionalität heraus. Und dann kann dabei einfach nichts Gutes mehr entstehen.
Ja, und das mit dem Abstand nehmen ist gar nicht immer so leicht. Aber jetzt hast du ein schönes Merkmal ja genannt mit den 95 Puls. Könnte man sich mal so eine Pulsuhr holen, ne? Und die einstellen als Warnsignal.
Die haben jetzt immer alle. Die zu mir in die Beratung kommen, haben jetzt alle eine Apple Watch und ich sage, stellen Sie bitte an, ja. Früher, John Gottman hat früher so komische Pulsmesser immer auf die Finger gesetzt und die macht dann piep, 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 wenn man über 95 war. Ja, jetzt haben alle eine Apple Watch oder viele.
Und dann wirklich, und ein Tipp dazu ist dann nämlich auch wirklich zu sagen, wie kann ich diese Emotionen, anstatt dass ich sie gegen meinen Partner richte, ne? Das Stonewalling ist ja nichts anderes, als in den Freeze-Mode zu gehen. Wie kann ich diese Emotionen, wie das Tiere machen, wenn was Schlimmes passiert ist, abschütteln? Wie kann ich diese Emotionen anderweitig rauslassen? Und da gibt es so tolle Möglichkeiten, irgendwie sich die Mund zu halten und schreien oder auf ein Kissen schlagen, was auch immer. Und dann sind die Emotionen mal durchgeflossen und dann kann man sich wieder neu begegnen und dann eben zu sagen, du Schatz, ich brauche jetzt gerade mal eine Pause, das tut uns sonst nicht gut. Und das Problem, was wir ja oft haben im Streit, dann wird das innere Kind angesprochen und wir denken, wir müssen jetzt diesen Streit aber gewinnen. Es geht uns dann ums Gewinnen. Und wenn wir uns einmal ganz klar vor Augen führen, dass wir, wenn wir auf dieser Gewinnenposition so stark verharren, dass wir am Ende eigentlich eher die sind, die verlieren werden, weil wir dann eher unter die Gürtellinie gehen, weil wir eher die Beziehung verlieren lassen. Und dass man hier dieses alte Sprichwort, der Klügere gibt nach, wieder sich mehr daran erinnert, was können wir denn, also was ist mein Anteil, was ist mein Higher Self, die Higher Self-Version von mir, was kann ich tun, um das jetzt hier zu einem Win-Win zu machen für uns. Und am Ende, selbst wenn ich dann meinen Punkt nicht klar genug gemacht habe, bin ich aber insgeheim vielleicht sogar Gewinnerin, wenn man diesen Begriff unbedingt braucht. Aber sich zu überlegen, ich mache das nicht für den anderen, ich mache das für mich und für diese Beziehung. Und deswegen muss ich nicht bis aufs Äußerste gehen.
Genau, es ist eben kein Kampf, ne, idealerweise, weil wir wollen ja, wie du es so schön gesagt hast, Anna, wir wollen ja zusammen was erreichen. Es geht ja uns beiden um diese Beziehung. Und ich finde eine schöne Methode, die es auch noch gibt, wenn man merkt, man fährt so langsam hoch und es geht in die Richtung, dass man nicht mehr so richtig zuhört. Das macht John Gottman auch selbst, ist aufschreiben. Er hat immer einen kleinen Notizblock hinten in der Hosentasche. Und sobald Julie sagt, John, wir müssen echt reden, das macht mich gerade wahnsinnig hier, was du machst, holt er diesen Block raus und schreibt es auf. Und das hat zwei Effekte, nämlich einmal, dass sie sich gehört fühlt und merkt, er nimmt das gerade echt ernst. Und zum anderen, dass er eben nicht in seine Amygdala geht, also in diesen Kampf- oder Flucht- oder Freeze-Modus, sondern das nach vorne zieht, hinter die Stirn, in den präfrontalen Kontext, wo die Vernunft sitzt und wo man ein bisschen sortierter, geordneter über das nachdenken kann, was er da eben dann aufschreibt, ne? Und dann dementsprechend auch reagieren kann.
Wir haben jetzt viel über John Gottman erzählt. Wir müssen zum Schluss kommen. Es ist schade. Wir müssen das wiederholen, glaube ich, und nochmal eine Folge dazu machen. Aber wenn wir jetzt hier eine Kamera hätten, dann würde ich jetzt das Buch durch die Kamera schwenken. Ich erzähle es also nochmal. Und ich werbe auch immer dafür. Das Buch, das ich von ihm empfehle, ist Die Vermessung der Liebe, Vertrauen und Betrug in Partnerschaften. Die Vermessung der Liebe, er hat sie vermessen, ja. Er hat sie wie ein Mathematiker vermessen, in der Tat. Ich habe auch ein Fachbuch von ihm. Ich verstehe kein Wort, was er da geschrieben hat. Ich habe es aber immerhin da stehen und kann da mal reinschauen in seine Grafiken auch. Die Vermessung der Liebe. Ich mache das manchmal, wenn Paare einen Termin ausmachen bei mir in der Beratung und der liegt so 4-6 Wochen im Voraus, sage ich, und bis dahin lesen Sie bitte John Gottman. Dann kommen die schon völlig gebrieft sozusagen in die Beratung. Es ist wirklich sehr, sehr lesenswert und es ist eines der besten Bücher. Was hast du gesagt, Fanny? Der Papst? Nein? Was
der
ist
Beziehungspapst.
Der Beziehungspapst, so nenne ich ihn immer. Okay. Ich bin ein alter Katholik, bin ich so sehr für den Papst. Also im Herzen immer noch Katholik, weil das kann man nicht ablegen, auch wenn man austritt. Nein, Papst ist nicht so mein Lieblingswort, aber ich sage mal der große Vorsitzende, aber das ist vielleicht auch ein bisschen missverständlich.
Oder der Einstein der Liebe.
Der Einstein, das ist natürlich.
Das passt gut, ja. Genau.
Und dieses Vermessen, das ist eben der entscheidende Punkt, was John Gottman unterscheidet von vielen anderen, die da draußen rumlaufen und eine Meinung geäußert haben, eine Ansicht haben, dass man so oder so über die Liebe denken müsse, weil John Gottman hat wirklich Ewigkeiten, 20 Jahre, glaube ich, geforscht, bis er dann das erste Mal eine Meinung geäußert hat. Es geht ja hier um Langzeitforschung. Es geht darum, bleiben Paare 10, 15 Jahre lang zusammen. Darüber wollte er Voraussagen treffen. Das ist ja Wahnsinn. Das traut sich ja sonst niemand zu. Und es ist ihm geglückt. Und ja, ich hoffe, wir haben so ein paar der Erkenntnisse hier jetzt schön rüberbringen können für alle, die hier zuhören bei dem Podcast Nevermind, wo wir ja im Grunde auch zu Gast sind.
Ne? Ja, ich freue mich, ja, ich freue mich, dass ihr das macht.
Und bei die Sache mit der Liebe. Wer uns schreiben will, weiterhin Post an liebe@welt.de. Wir freuen uns immer über die vielen Fragen, die wir bekommen. Ja, Fanny, kommst du wieder?
Also auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Wir können noch über ganz, ganz viel sprechen. Fand ich auch. Vielen Dank, dass ihr mich dabei hattet.
Ja.
Schön war es mit dir.
Genau, so machen wir es.
Und dann allen gemeinsamen Hörern eine schöne Zeit. Und wir hoffen, dass euer Streitverhalten sich jetzt schon ein bisschen vergottmentisiert.
Vergottmentisiert, das war jetzt.
Ja, schreibt uns gern.
Ein schönes Wort. Bis dahin. Tschüss.
Bis bald.
Alles Liebe.